Schüchtern. Ich weiß noch, ich das erste Mal ein Traktat weitergab, dann gab ich das Traktat weiter und dann haute ich ab. Ich dachte nur nicht, dass er mir noch eine Frage stellt. Ich hatte meine Pflicht getan, nicht? Ich hatte furchtbar Angst, um mit Menschen zu sprechen. Ich meinte, jetzt ist das alles anders geworden. Na, weißt du, es ist noch immer schwierig. Nur, dass ich euch tröste damit, nicht? Das Altwerden ist nicht unbedingt, dass es immer leicht ist. Es ist immer eine gewisse Überwindung, mit Menschen zu sprechen über ihr Seelenheil. Aber ich bin auch deshalb bin ich noch unterwegs. Wir kamen nach Deutschland in 1955. Und ich glaube, es steht auch in dem Buch geschrieben, die erste Nacht haben wir im Gefängnis verbracht in Deutschland. Wir kamen in 1955 am 2. August an in Bremerhaven, das ist ganz an der Nordküste, und wollten dann von Bremerhaven durchfahren bis Bensheim an der Bergstraße, wo die Schule zu der Zeit sollte anfangen. Aber wir fuhren erst spät los, ich wollte durch die Nacht fahren, wurden abgeholt. Dann kamen wir bis Bremen, und das war etwa Mitternacht, und meine Frau ging es so schlecht. Wir hatten zu der Zeit drei Kinder. Wir waren drei Kinder, die drei Erwachsenen, und unser Gepäck in einem Opel Rekord sehr eng. Und dann ging ihr das so schlecht. Und ich dachte, jetzt müssen wir wahrscheinlich in Bremen übernachten. Aber für die, die auch ein bisschen wieder so weit zurückdenken können, 1955 waren noch viele, viele Plätze gar nicht aufgebaut. Da waren ein paar Hotels, die anderen waren noch alles in Ruinen in Bremen. Da war kein Raum. Ein Hotel und das andere. Es wurde etwa 1 Uhr morgens. Was tut man aber? Frau ist krank, wo soll ich hin? Da sah ich ein Schild Polizei. Ich konnte ein bisschen Deutsch, nicht viel. Ich wusste, was das bedeutet. So ging ich rein und fragte, ob er wüsste, wo wir übernachten könnten. Ich hatte eine kranke Frau und drei Kinder im Wagen. Oh, sagte er, wir haben noch 2 Zellen frei. Sie können bei uns übernachten. So war meine Frau mit den drei Kindern in einer Zelle und ich war mit dem Pfarrer in der anderen Zelle. Ich dachte ein bisschen so an den Apostel Paulus. Jemand sagte mal, wenn der rausfuhr zum Evangelisieren, war er mehr interessiert, wie die Gefängnisse aussahen, wie die Hotels, denn er wusste, wo er wahrscheinlich übernachten würde. Nächsten Tag haben sie uns wieder rausgelassen, die schweren Türen geöffnet. Es ging meine Frau besser und wir konnten weiterfahren. Wenn es meiner Frau nicht gut geht, dann will sie gerne Toast haben. So fuhr ich zu einem Restaurant. Ja, wiederum, wenn ihr so weit zurückdenken könnt. Voll Toast, der Mann schüttelte seinen Kopf. Was ist das, Toast? Naja, versuchte zu erklären, wie man das Brot verbrennt und dann abkratzt, aber ja, konnte er gar nicht verstehen. Das gab gar nicht mal Weißbrot, nicht? Das war nur Schwarzbrot, hatte ich da. Unsere Kinder wollten Wasser. Wasser, sagte er, Wasser. Mineralwasser? Sprudel? Nein, ich sagte, Wasser. Ich wusste nicht, dass es mehr wie eine Sorte Wasser gab. Nur aus dem Hahn, nicht? Wir bekamen kein Wasser, meine Frau bekam kein Toast. Naja, da haben wir so etwas lernen müssen zu der Zeit. Es ist jetzt viel anders geworden. Jetzt kann man sogar Wasser bekommen und auch Toast. Aber zu der Zeit, in so einem Dorf, war das wohl ziemlich schwierig. Ja, da fing die Bibelschule an. Und da habe ich dann dürfen 27 Jahre mitarbeiten. Ich war die ganze Jahre Geschäftsführer. Und in Wirklichkeit ist die Bibelschule hier so ein bisschen eine Tochter von der Bibelschule Bracke. Heinz Struppler, Wilfried Hoffmann, Gerd Pfeil und andere haben von der Schule absolviert und sind dann hierher gekommen. Ich habe die Arbeit immer dürfen genießen, die ganze Jahre, wo ich in Deutschland war. Und deshalb bin ich noch jedes Jahr, nachdem ich die Schule verließ, zurückgekommen. Ich bin von 55 bis 82, wohnten wir in Deutschland. In 82 habe ich die Schule verlassen. Ich dachte, ich will die verlassen. Hey, sie wünschen, dass ich sie verlassen würde. Wenn man alt wird, weiß man immer nicht genau, wann man zurücktreten soll. Und deshalb bin ich dann schon gegangen. Aber ich bin jedes Jahr zurückgekommen nach Deutschland. Letztes Jahr sogar zweimal. Dieses Jahr werden wir 2,5 Monate hier sein. Wie ich sagte, meine Frau kommt. Eines muss ich sagen, meine Frau zweifelt nicht an meiner Liebe. Sie weiß das. Ist nicht so wie der junge Mann, der schrieb an seine Freundin. Der war so verliebt. Oh, wenn ich dich nur sehen könnte. Ich würde den höchsten Berg klettern. Ich würde durch den tiefsten Strom schwimmen. Ich würde durch das heißeste Feuer gehen. Ich würde durch die größte Wüste wandern, nur um dich noch einmal zu sehen. Hatte ich abgeschrieben, PS am Ende. Am Samstag werde ich dich besuchen, wenn es nicht regnet. Ich habe meiner Frau die Liebe anders bewiesen. Vor etwa 3 Jahren kam ich von Deutschland. Sie hat mich am Flughafen abgeholt. Ich habe sie umarmt und gedrückt. Ganz nett, aber eine Rippe gebrochen. Und Nachdem hat sie nie an meine Liebe gezweifelt. Nur immer mit der Warnung. Vorsichtig, vorsichtig, wenn ich komme. Sie ist nicht ganz so stabil, wie ich es bin. Vielleicht auch noch diese Frage, warum noch Deutschland? Das war auch so interessant. Nach dem Krieg war die Frage, wurde General MacArthur, der hat zu der Zeit Japan eingenommen. General MacArthur war ein gläubiger Mann. Und weil in Japan der Emperor angebetet wurde, und jetzt war der gefallen, jetzt war die Nation ohne einen Gott, denn der Emperor war für sie der Gott, nicht? Und da sagte er, wir brauchen einen Missionar, weil da ist ein Vakuum entstanden. Wir brauchen 2000 Missionare. Da haben meine Frau und ich uns gemeldet, vielleicht könnten wir da einen Dienst tun. Aber die Missionsgemeinschaft meinte, ich wäre schon zu alt, um Japanisch zu lernen. Ich war zu der Zeit schon 34. Ich war schon seitdem in Japan, habe eben gemerkt, wie weise sie waren. Die japanische Sprache ist nicht nur schwer, die ist unmöglich. Habe festgestellt, nicht? Dann haben sie gemeint, ich komme, du sprichst von, was ist unser Bruder von Holland, weil meine Eltern von diesem mennonitischen Abstammung, das ist der Menno-Siemen von Holland, haben wir ein gewisses Plattdeutsch mitgenommen und wir sprachen zu Hause Plattdeutsch. Genauso wie die jetzt in diese russische Heimkehrergemeinde, ich war am Sonntag da, am Dienstag war ich auch da in Siegburg und so weiter, ich gehe oft zu denen, weil ich viele Leute haben will. Als Zuhörer, dann gehe ich zu den russischen Gemeinden, nicht? Da sind viel. Und die ganzen Kinder sitzen da vorne. Ganz interessant, nicht? Und die nehmen mich auch gerne an. Einmal, weil mein Name Klassen ist. Das ist ja sehr üblich bei denen. Und zweitens, wenn ich nach Plattdeutsch rede komme. Ja, ich kann Plattdeutsch sprechen, genauso wie die. Und das ist dann immer für sie eine Freude. Die haben ihr eigenes Plattdeutsch. Das haben meine Großeltern mitgebracht. Und da haben wir so gesprochen zu Hause. Zu Hause war es immer Plattdeutsch. In der Gemeinde war alles Hochdeutsch und in der Schule war alles Englisch. So bin ich dann aufgewachsen. Aber ich gehe gerne zu diesen Gemeinden, nämlich nur mal so diese ganze Gruppe zu sehen. Ich war in Espelkamp, da haben sie in voriges Jahr, im Juli, ein Gemeindehaus eingeweiht mit 1200 Sitzplätzen. Das ist gewaltig, ein wunderschönes Haus. Im Oktober, als ich da war, war es schon zu klein. Also die kommen ja von Russland nicht mehr so stark jetzt, aber das sind ja viele, viele große Gemeinden. Da diene ich sonst gerne hin und wieder, nur mal wieder eine ganze Menge Zuhörer zu haben. Ich wechsle fast jeden Tag. Dies ist jetzt für 3 Tage, das ist schon sehr lange hier. Sonst bin ich nur einen Abend gewinnig, nicht? Ich sage, meine Frau braucht nur einen Schlips mitzuschicken, ich wechsle Zuhörer. Naja, aber habe es nicht mal an jetzt. Ich sagte schon, dass wir, als wir ankamen, musste ich Deutsch lernen. Das war auch so eine Sache. Ich konnte Deutsch verstehen. Ich hatte die wunderbare Erfahrung, als ich anfing zu predigen, weil ich in der Gemeinde immer Deutsch gehört habe, da habe ich manchmal ganze Sätze gesagt, die ich noch nie vorher gesagt hatte. Die waren hier irgendwie, die Jahre hindurch war das da. Dann fing ich an und da kam das ein manchmal so raus. Als ich anfing zu predigen, das war ein Zelt, 10 Tage nachdem ich nach Deutschland kam, ich hatte noch nie Deutsch gepredigt, ich sagte, wir brauchen einen Prediger, das Zelt ist voll, du kannst auch ein bisschen Deutsch. Also die nahmen Nein nicht als Antwort, so bin ich dann gegangen und habe dann angefangen zu predigen. Aber weil ich Englisch dachte und versuchte Deutsch zu sprechen, man muss ja alles umdrehen, nicht? Wenn du ein bisschen Englisch wirst. Sogar die Zahlen, nimm nur mal die Zahlen, das ist schon so kompliziert. Wenn man sagt, wir sagen 24-36 und ihr sagt 24-36, fängt hinten an. Ich dachte, wenn ich telefoniere, dann werde ich von vorne anfangen, dann werde ich Englisch denken. So habe ich dann telefoniert, dann habe ich angefangen, 2-4. Oh Mensch, was denkst du jetzt, Deutsch oder Englisch? Wenn du Deutsch denkst, dann musst du 6 denken und 3 wählen. Nicht? Alles umdrehen. Nicht? Das ist kompliziert. Aber so habe ich versucht zu predigen. Und da blieb ich stecken. Nicht? Dann, wollen Sie dies sagen? Ich stand über etwa 200 Leute im Zelt. Nein, wollen Sie das sagen? Ja, das wollte ich sagen. Und dann sagte mir jemand nachher, Sie hätten nie vorher müssen so zuhören in einem Gottesdienst. Ich versuchte auszugribbeln, was ich sagen wollte. Dann habe ich aufgefordert, und das wird, wie die Englisch verstehen, wer diese. Aber habe immer gesagt, und jetzt am Schluss, weil wir singen, kommt nach vorne. Anstatt während wir singen, ich dachte das englische Wort while. Weil wir singen, kommt nach vorne, nicht? Und die kamen. Eine gute Evangelisation-Methode. Naja. Ich muss jetzt aufpassen. Es ist interessant, das weiß ich nicht, das könnte so, ob das positiv zu verstehen ist oder negativ oder geistlich oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich wurde öfters angerufen von Deutschland nach Kanada Viermal sogar um 3 Uhr morgens, denn es ist 9 Stunden Unterschied. Und ich hatte das Telefon schon am Bett. Aber dann rief sie an. Und das ist ganz erstaunlich. Sie sagt, komm doch zu uns, du hast wenigstens noch Humor. Ich weiß nicht, ob das geistig zu verstehen ist oder nicht, aber man könnte selber einschätzen, wie ihr das verstehen wollt. Aber vielfach fehlt das. Eine Versammlung, die da lacht, sieht viel besser aus. Nicht? Deshalb will der Fotograf immer haben, dass man lacht und ein Bild knipst. Nicht nur das, wenn eine Versammlung lacht, sind sie viel empfänglicher. Das lockert ihr, ja. Aber es soll nicht nur das sein. Aber während der Zeit, ich habe so Geschichten, die kommen mir immer wieder im Sinn. Deshalb habe ich auch eine Kassette, ich hielt heute an. Ich war, wo war das? Voriges Jahr irgendwo. Da kam ein Mann, der war Busfahrer, hatte eine ganze Gruppe Touristen. Oh, ich sage, ich habe hier eine Kassette. Zum Lachen und zum Nacht. Oh, sag, das ist so wunderschön. Denn gerade im Bus brauche ich mal sowas, nicht? Und das ist aber zum Lachen und dann zum Nachdenken. Jetzt war heute ein Bus. Auch mit einem Bus voll. Oh, ich sage, hier, eine Kassette für Sie. Etwas zum Hören, wenn Sie so fahren, nicht? Mit dieser Kassette, da fange ich mit etwas Humor an. Die Kassette 2 fange ich an, zum Beispiel von einem Mann, der sollte operiert werden. Da sagte zu dem Arzt, werde ich meine Geige spielen können nach der Operation. Oh, meinte er, das sollte schon gehen. Oh, sagte er, wunderbar, denn vorher konnte ich es nicht. Die andere Kassette, die rote da, das ist auch zum Lachen und zum Nachdenken. Da fing ich an mit dem Mann, der ging zum Arzt und wollte sich untersuchen lassen. Er sagte, ich war etwas los mit mir. Die Arbeit fällt mir so schwer und so weiter. Ich möchte mal untersucht werden. Da hat der Arzt ihn untersucht und da sagte er, und jetzt können Sie mir in ganz einfach deutsche Worte sagen, was mit mir los ist. Ich kann es vertragen. Oh, sagte, ich habe festgestellt, Sie sind einfach stinkfaul. Oh, sagte, sagen Sie mir das auf medizinische Worte, sodass ich meine Frau sagen kann. Nur noch ein anderes Wort. Ich dachte, als Zeugnis würde ich dies jetzt sagen. Zusammenfassend von dem, was Paulus im Epheserbrief sagt, Kapitel 2. Und er sagt eben da, euch, auf euch, die ihr tot wart, durch eure Übertretungen und Sünden, in welchem ihr einst verwandelt nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geiste, der jetzt in den Kindern des Unglaubens wirkt, unter welchem auch wir alle einst einhergingen in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken hatten, taten, und wir waren Kinder des Zorns von Natur, gleich wie die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmung, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch euch, auch uns, die wir tot waren durch die Sünden, samt Christus lebendig gemacht. Vielleicht nur diese Gedanke. Mein Zeugnis, ich war tot. Das heißt, ich hatte keine Verbindung mit Gott. Ich sage, mit 16 Jahren habe ich die Entscheidung getroffen. Meine Eltern waren gläubig und einige von meinen Geschwistern. Was mich sehr, sehr beeindruckt hat, oder soll ich sagen, etwas aufgewühlt, mein Bruder ist ertrunken. Ich dachte, das geht so schnell. Ich wollte immer, schon wenn ich erstmal alt bin, wollte ich mich bekehren. Oder wenn ich mal sehr krank werde. Da ist mein Bruder ertrunken. Ich dachte, da war aber keine lange Gelegenheit, sich zu entscheiden. Hat mich sehr aus der Zeit schon angesprochen. Ein Freund von mir, der auch 16 war, starb auch so plötzlich. Ich las in Afrika voriges Jahr ein Autoaufkleber, gefiel mir sehr gut. Viele, die davor haben, Gott zu suchen, in der 11. Stunde, sterben schon um 10:30. Weißt du, es ist diese Gefahr, nicht? Man denkt, ach, ich habe noch viel Zeit, aber das ist nicht so. Und da habe ich zu der Zeit dann die Entscheidung getroffen. Ich war vorher tot. Das heißt, ich hatte keine Verbindung mit Gott. Ich, für ihn, für mich, ich lebte für mich, ernst. Wo kann ich mehr Freude finden? Wo kann ich mehr Geld verdienen? Wie kann ich populär werden? Das war mein Leben. Und da war ich tot. Und dann hat Gott durch seine Barmherzigkeit mit mir gesprochen. Und da durfte ich den Herrn Jesus erfahren. Das war mein Anfang. Jetzt, was ist meine Aufgabe jetzt? Ich fasse es oft so zusammen. Ich bin jetzt unterwegs. Und meine Aufgabe ist eben so, ich bin auf dem Weg zum Himmel. Ich versuche so viele wie möglich zu ermutigen, mitzukommen. Und wenn ich andere finde, die auch auf dem Weg zum Himmel sind, denen versuche ich zu ermutigen, andere mitzubringen. Das ist auch mein Gedanke hier für die Freizeit. Das will ich tun. Ich will ermutigen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich so ohne weiteres annehme, dass ihr alle auf dem Weg zum Himmel seid. Aber wenn nicht, dann möchte ich nur vorschlagen, die Bibel sagt heute. Und das ist immer gut, dass man einfach heute den Herrn anruft und kann. Und deshalb bin ich unterwegs, um das zu tun. Vielleicht noch dieses, es kann vielleicht eine Hilfe sein für jemand. Ich habe mal zu der Zeit, Und ich wusste auch gar nicht mal, ich weiß heute noch nicht, wie der Gedanke geboren ist. Mit 16 kam ich zum Glauben. Mit 17 arbeitete ich, naja, das ist für euch wahrscheinlich meistens noch fremd, mit einem Gespann von 8 Pferden auf dem Felde. Das war meine Aufgabe, Tag für Tag. Dann habe ich irgendwie angefangen, Bibelverse auswendig zu lernen. Wer mir den Gedanken gegeben hat, weiß ich auch gar nicht mal. Ich habe morgens so ein paar Bibelverse aufgeschrieben, in meine Hemdentasche, und während des Tages Bibelverse auswendig gelernt. Es war auch sehr ruhig, keine Autobahn neben uns, auf dem Felde, keine Flugzeuge, die über uns flogen. Es war wirklich ruhig. Wenn man so zurückdenke, kann man sich das kaum vorstellen. Jemand fragt mich so oft, na, wie geht das, wenn man von Amerika kommt, wo man so Geschwindigkeitsbegrenzung hat und kommt dann nach Deutschland auf der Autobahn, wie man das überhaupt verkraften kann. Und für mich ist das so, in Amerika kann man beten beim Fahren und in Deutschland muss man. Naja. da war es ruhig. Da habe ich Bibelverse gelernt. Ich war in dem Alter, wo meine älteren Brüder mich auch gezwungen haben, die Schafe zu scheren. Das war nicht eine Aufgabe, die niemand wollte tun. Und wir hatten auch keine Elektrizität, wir hatten nur so eine stumpfe Schere. Und dann musste ich nämlich die Schafe scheren. Zum Glück sind die sehr geduldig. Und da habe ich aber wieder was Vernünftiges getan. Hin und wieder was Vernünftiges getan. Vieles nicht. Aber ich habe Jesaja 53 auswendig gelernt, während ich die Schafe geschoren habe. Wenn ich abends nach Hause kam, ich hatte hinten einen Kalender an der Wand, dann habe ich aufgeschrieben die Verse, die ich auswendig gelernt hatte. Und ich glaube, das ist vielleicht noch ein Grund, wenn ich das auch ganz bescheiden sagen darf, vielleicht noch ein Grund, weshalb ich noch gerne reise, gerne predige, versuche auch noch hier und da, wo ich kann, mit Menschen zu sprechen, weil die Bibelverse, ich habe in dem Sommer etwa 500 Bibelverse auswendig gelernt. Und das ist mir heute, das war natürlich alles in Englisch und ich habe schon etwas davon vergessen, aber ich habe ein bisschen so eine Ahnung, wo das eventuell noch geschrieben steht. Warum sage ich das? Jeremia, dem ging es schlecht. In Kapitel 20 sagte er, er wäre bereit, es aufzugeben. Er wurde immer wieder geschlagen, ins Gefängnis geworfen. Aber was sagt er? Aber das Wort brannte in seinem Herzen, in seinem Knochen. Und er kann nicht. Na warum? In Kapitel 15 sagt er, sein Wort, Gottes Wort, war seine Speise. Und weil er so viel Zeit genommen hat für die Bibel, konnte er nicht aufhören, obwohl er so gequält wurde und wollte gerne aufhören. Deshalb möchte ich nur ermutigen, dass man Zeit nimmt, Bibel auswendig zu lernen. Wenn ich noch einmal zurückgreife auf meine Tochter, sie glaubt, das ist der beste Weg, um so eine Familie eben auch zusammenzubringen und überhaupt ein Fundament zu legen. Sie hat uns letztes Jahr besucht, da war der Jüngste 6 und dann die Älteste schon 17, sie ist ein schwieriges Mädchen. Aber sie hat dann während der Fahrt, sie haben so ein Kleinbus und da waren sie 2 Tage unterwegs und da hat die ganze Familie, sogar der 6-Jährige, die haben alle Römer Kapitel 6 auswendig gelernt. Ich war so überrascht. Das hat sie die ganze Zeit immer wieder das zitiert, bei der ganzen Fahrt. Und das ist eine sehr gute Methode, eben auch die Kinder etwas beizubringen, was ihnen ganz bestimmt helfen wird. Und gerade in solche Familie, wie sie die hat, ist schon das sehr wichtig, dass sie lernt etwas, womit sie zusammenschmelzen und wie sie zusammen miteinander auskommen. Also wenn ich dann nur zum Schluss das sage, das würde ich nur als Ermutigung mitgeben, viele Bibelverse auswendig zu lernen. Vielleicht schon mal anfangen hier in der Freizeit. Wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Ich fange mal an mit Ernst. Interessant, das wird eine ernste Freizeit sein. Ernst? Nicht mit Ernst. Nicht? Ich kann euch schon eine ernste Zeit vorstellen. Aber wenn ich die eine Geschichte noch erzähle, gerade vom Bibelvers aus werde ich lernen, da werde ich aufhören, sei denn, dass mich noch eine andere einfällt. Nein, nein, ich werde aufhören. Ich hatte eine Evangelisation und ich habe sonst die Gabe, das habe ich da festgestellt, alle Leute froh zu machen. Denn das war so, ich habe gleich am Anfang die Liste von allen Gemeindemitgliedern, es war eine liberale Gemeinde. Also, wenn ich das sage, dann meine ich so, eine Gemeinde, wo man es nicht klar macht, dass es ein Unterschied ist zwischen Christ werden und Christ sein. Das wird oft verwischt, nicht? Das ist ein Unterschied. Wie kann man Christ sein, wenn man nicht Christ geworden ist? Die Bibel macht es klar. Christ sein, da werde ich morgen darüber sprechen. Muss einen Anfang haben. Und da habe ich gesagt, da hatte ich die ganze Liste von allen meinen Gemeindemitgliedern, ich sagte, ich werde jedem versuchen, in dieser Woche zu besuchen. Und ich kam mit 2 Fragen. Die erste Frage ist, bist du ein Christ? Wenn du ja sagst, dann kommt gleich die zweite Frage, wie weißt du es? Das war sehr interessant. Die waren alle froh. Einige freuten sich, als ich kam, und die anderen freuten sich, als ich ging. Wurden aber alle froh. Aber das erste Paar, was ich besuchte, da war er Kraftfahrer. Und sie waren alle beide ungläubig, waren schon zweimal geschieden, geheiratet, sie wollen sich wieder scheiden lassen. Da sagte ich zu ihr oder zu ihm, nimm mal ein Stück Papier und schreib mal so ein paar Verse auf. Ich habe jetzt nicht genau, weiß nicht genau, wie viel. Und während du fährst, kannst du Verse auswendig lernen. Und dann hat er das getan, tatsächlich, und hat Verse auswendig gelernt. Das war Montag. Und er wird die ganze Woche weg sein. Und am Samstag würde ich ihn wieder besuchen. Am Montag kam die Frau zum Glauben. Und wir beteten für ihren Mann. Und als ich dann am Samstag ihn besuchte, dann sagte er gleich, weißt du was, das hat mich zu der Zeit umgerechnet etwa 120 Mark gekostet. Ich dachte, Mensch, was soll ich jetzt sagen, nicht? Er hat versucht, Bibelverse auswendig zu lernen. Das habe ich nur gesagt, dass, dann sieht das. Er war nämlich zu schnell gefahren und hat eine Strafe zahlen müssen, 120 Mark, weil er auf die Bibelverse konzentriert. Dann sagte ich gleich, da sieht man, wie der Teufel das hasst, wenn man versucht, Bibelverse auswendig zu lernen, nicht? In jedem Fall, der hat sich auch bekehrt. Das war ganz interessant. Ein paar Jahre später bekam ich sogar noch einen Brief, der sagt, alles geht besser bei uns. Wir kommen gut miteinander aus, finanziell geht es viel besser. Es ist schon wichtig, dass man, weil Jesus sagt, ihr seid rein durch das Wort, welches ich geredet habe, die Bibel auswendig zu lernen, Zeit zu nehmen für die Bibel. Das ist ja auch hier, das ist ja eine Bibelfreizeit, das ist ja eine Bibelschule und es soll auch eine Bibelfreizeit sein. Ich bin auch offen, wenn irgendwann jemand meint, ein Gespräch könnte eine Hilfe sein. Ich bin frei, ich habe die Tage hier. Ich wohne da über die, ich kann, über die, was nennt man das? Die Schreinerei. Ich kann einen Stein gegen ein Fenster schmeißen oder was, dann weiß ich. Das ist so. Was immer. Ich freue mich sehr, dass ich hier, das, fast niemand von euch habe ich vorher gekannt. Das ist immer ein bisschen anders, nicht, wenn man so alles Fremde hat. Aber ich fühle mich schon sehr wohl und ich fühle, als ob ich schon, ja, also Willi Schmidt hat mal übernachtet. Und ich sagte, ist trotzdem zur Freizeit gekommen, obwohl er wusste, dass ich hier sein würde. Das ist eine gute Story. Naja, aber sonst sind ihr für mich fremd. Wollen wir noch zusammen beten, ehe wir schließen? Himmlischer Vater, danke, dass du uns lieb hast. Danke, dass wir so zusammen sein dürfen, dass wir uns freuen dürfen. Und ich bitte, Herr, dass du uns hilfst, auch mir, dass ich nicht nur vielleicht, manchmal ist es die Gefahr, zu viele Dinge sage, die vielleicht nicht so richtig Wert haben im Sinn des ewigen Lebens. Aber ich bitte, dass es ein Gemisch sein mag, wo wir lernen zu hören, wo wir vielleicht auch etwas lachen können, aber viel, viel mehr, dass wir nachdenken über das, was du uns zu bieten hast. Danke, Herr, für dieses Beisammensein. Und auch ganz besonders für Ernst, wenn er die Freizeit leitet, dass du ihm auch viel Weisheit schenkst. Und in allem, was wir so tun, auch alle anderen Mitarbeiter, wir sind so dankbar, dass die da sind, um für uns zu kochen, für uns zu sorgen. Das ist für uns so ein großes Geschenk. Und wir wollen als Freizeitler das auch lernen zu schätzen und auch, wo wir können, irgendeinen Segen ausstreuen. So befehlen wir es dir an für die Nacht, für die Tage, die vor uns liegen. Und bitten, Herr Jesus, dass du bald wiederkommst. Du hast gesagt, ich komme bald. Das könnte sein während dieser Freizeit. Herr Jesus, komme bald. Aber bis du kommst, sende noch Arbeiter in deine Ernte. Amen.